Ich sag euch schon mal guten Morgen, während da so die Behälter durch die Gänge gehen. Und ich kann euch ja schon mal gleich am Anfang sagen, dass Gott mir dieses Mal auf recht humorvolle Art und Weise ein Predigtthema aufs Herz gelegt hat. Und ehrlich, also ganz ehrlich, ihr könnt die Ältesten fragen, das ist nicht übertrieben, vor mehr als einer Woche hätte ich es nie für möglich gehalten, über diesen Bibeltext zu predigen, den ich heute ausgesucht habe. Wisst ihr, ich habe ja eine erste Klasse im Moment und da ist ein Schüler, der ist sehr schüchtern. Und bis vor kurzem war das so, wenn ich den drangenommen habe, dann kam der in so eine Schockstarre. So. Und ich merkte richtig, da muss ich ihn jetzt erstmal wieder entspannen. Genau so eine Schockstarre hatte ich bisher immer, wenn dieser Bibeltext kam. Und jetzt soll ich darüber predigen. Ja, also Gott hat seine ganz eigenen Wege. Vielleicht kommst du gleich auch in Schockstarre, wenn du den Predigttext hörst und dann von Joe schon gehört hast, es wird ein sehr praktischer Lobpreis. Dann darf ich dir jetzt an dieser Stelle schon sagen, du brauchst keine Schnappatmung zu bekommen. Du darfst dich voll entspannen. Ja? Es geht um Johannes 13, Vers 1 bis 17 und ich lese den mal ganz bewusst aus der Willkommen daheim. Das ist eine recht freie Übersetzung des Neuen Testaments, weil ich nämlich empfinde, dass die diese Begebenheit so richtig auch emotional einfängt und man sich so richtig mit hineingenommen fühlt. Wenn wir dann gleich so ein bisschen näher auf die einzelnen Bibelverse eingehen, dann hole ich auch meine Elberfelder raus. Aber jetzt, um einfach mal so mit dem Text vertraut zu werden, fange ich mal mit der Willkommen daheim an. Hier steht als Überschrift, wer führen will, muss dienen. Ich habe daraus übrigens gemacht, wer erfüllt sein will, muss dienen. Es war kurz vor dem Passafest. Jesus wusste, dass die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zurück zum Vater zu gehen. Natürlich hatte er seine Weggefährten über all die Jahre liebgewonnen. Das musste sich in diesen vom Abschied überschatteten Stunden besonders zeigen. Es war noch vor dem Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon so weit gebracht, dass er bereit war, Jesus zu verraten. Jesus war sich in dieser Stunde bewusst, welche Vollmacht ihm sein Vater übertragen hatte, dass er von ihm gekommen war und nun zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte seine Obergewänder ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, die Füße der Jünger zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte sich dieser vehement: Herr, alles, was recht ist, aber du willst meine Füße waschen? Jesus versuchte, ihn zu beruhigen. Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber es wird dir später einleuchten. Doch Petrus beharrte: Kommt ja nicht in Frage. Du sollst mir niemals meine Füße waschen. Da wurde Jesus sehr ernst. Wenn du dich nicht von mir bedienen lässt, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Herr, rief Petrus da, na dann wasch mir nicht nur meine Füße, wasch mir auch meine Hände und meinen Kopf. Jesus entgegnete ihm, wenn du ein Bad am Morgen hattest, dann brauchst du nur noch deine Füße zu waschen und du bist von Kopf bis Fuß sauber. Bildlich gesprochen habt ihr alle gebadet, mit einer Ausnahme. Das sagte er, weil er wusste, wer ihn verraten würde. Nachdem er allen die Füße gewaschen hatte, zog er wieder seine Obergewänder an und ging an seinen Platz am Tisch zurück. Dann sagte er, habt ihr verstanden, was ich gerade getan habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Und das ist in Ordnung so, denn das bin ich. Wenn ich also, euer Rabbi und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr bereit sein, euch gegenseitig zu dienen. Erinnert euch immer wieder daran, dass ich diesen Sklavendienst gerne für euch ausgeübt habe, damit ihr zu jeder Zeit bereit seid, anderen ebenso zu dienen. Versteht doch, ein Diener steht nicht über seinem Herrn und ein Gesandter hat nicht mehr Bedeutung als der, der ihn gesandt hat. Wenn euch das klar ist und ihr entsprechend handelt, wird euer ganzes Leben gesegnet sein. Ich habe mich nicht in der Zeit vertan. Ich weiß, das Passafest und diese Begebenheit war vor Ostern und wir sind vor Weihnachten. Ich hoffe, dass euch trotzdem im Laufe der Predigt eine Idee davon kommt, warum Jesus mir das trotzdem aufs Herz gelegt hat, diesen Text. So, wenn ich jetzt in eure Gesichter sehe, könnte ich jetzt sagen, wer Schockstarre hat. Es geht heute tatsächlich um die Fußwaschung. Aber wie gesagt, ihr könnt total tiefenentspannen. Wir werden am Ende nicht an die Ausgänge zwei Becken installieren und ihr dürft erst raus, wenn jeder sich die Füße hat waschen lassen. Also ihr könnt richtig entspannt zuhören. Diese Begebenheit lässt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen erschließen. Ja, da steckt so viel drin, dass ich da mindestens 4 Predigten drüber machen könnte, wenn ich wollte. Da ist einmal diese ganz konkrete Handlung Jesu, die er macht. Er wäscht den Jüngern seine Füße. Dann haben wir die symbolische Bedeutung hinter dieser Handlung, ja, wo Jesus auch am Ende sagt, das soll euch ein Beispiel sein. Das ist die zweite Ebene. Dann ist da noch die dritte Ebene, Deutung der Fußwaschung in Bezug auf Jesu Tod, wo die Jünger hier noch gar nicht so richtig verstehen, worum geht's hier eigentlich, ja? Und im Prinzip die Auswirkung dieser ganzen Fußwaschungsszene auf unser Leben, was das geistlich bedeutet. Das sind so die drei Ebenen, die hier drin stecken. Und ich muss mich einfach in dieser Predigt fokussieren auf das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und das wird jetzt kein Rundumschlag und ihr werdet jetzt nicht umfassend etwas über die Fußwaschung hören. Aber umso mehr möchte ich euch wirklich ermutigen, dass ihr euch diesen Text zu Hause nochmal nehmt und dass ihr Gott bittet, dass er ihn euch auch nochmal wieder anders aufschließt. Ich gebe euch jetzt so ein paar Leckerbissen und es lohnt sich aber, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Was tut Jesus an diesem speziellen Abend vor dem Passafest? Er kehrt einen völlig gängigen Brauch zu der damaligen Zeit so drastisch um, dass ich glaube, dass den Jüngern für einen Moment wirklich die Spucke wegblieb. Ja? Also ich finde, das kommt hier richtig gut rüber. Ja, vor allen Dingen, wenn man die Reaktion von Petrus liest, dann merkt man, das war ein drastischer Akt. Also das war keine Lappalie, sondern dadurch, dass Jesus einen Brauch nahm, der so gewohnt war und den so völlig umkehrte, hat das wirklich, also das war wie so ein heiliger Moment, wo tatsächlich etwas an tieferem Begreifen und Erkenntnis freigesetzt werden konnte, weil einfach das Normale ausgehebelt wurde. Und ich glaube, Jesus macht das immer wieder gerne, dass er bewusst solche Momente in unserem Leben einbettet, wo wir aus dem gewohnten Trott herausgerissen werden von ihm und unsere Erwartungen an ihn völlig umgekehrt werden, damit wir wieder aufmerksam werden. Denn Trott und Gewohnheit bringen auch schnell mit, dass man so ein bisschen so einschläft innerlich. Aber solche Momente, die holen einen wieder völlig raus aus dem, ja, was man so vermeintlich gewöhnt ist. Und wisst ihr, ich habe eine ganz persönliche Geschichte mit diesem Bibeltext. Und zwar war das nämlich bei mir so, dass Gott meine ganzen Erwartungen völlig umgeschmissen hat. Wir waren letzte Woche zusammen auf der Ältestenklausur. Und es ist so, wir fahren ja alle nun mal nach einer stressigen, normalen Woche, freitags, nachmittags dann hier los, kommen dann abends, diesmal war es die Flambacher Mühle, an. Und dann weiß man, man hat nicht viel von dem Wochenende. Ja, also man muss sich da innerlich überhaupt schon mal erstmal drauf einlassen, dass man weiß, puh, das wird jetzt anstrengend auf jeden Fall. Das Bonbon ist aber immer, dass wir freitagsabends schon seit Jahren, ja, einen tollen Brauch pflegen. Bräuche können nämlich richtig toll sein. Und zwar, dass wir den Freitagabend nutzen, um nach einer Lobpreiszeit, wo man so richtig innerlich ankam, füreinander zu beten. Wir setzen immer einen in die Mitte und alle anderen Ältesten beten über diese Person und sprechen prophetische Eindrücke. Also das, was der Herr einem aufs Herz legt für diese Person, über ihr aus. Das ist immer toll, oder? Solche Momente sind so schön. Und das ist so ein bisschen wie, oder sorgt Gott dafür, dass es trotzdem ein tolles Wochenende wird. Und die letzten Jahre war das immer so. Wenn die Ältesten mir dann gesagt haben, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat für mich, dann waren das richtige Schlüsselsachen. Dinge, die ich wirklich mit in den Alltag genommen habe und die mich echt gesegnet haben. Und der November ist bei mir immer so eine Zeit, ja, vom Wetter her und so, mit der ich echt zu kämpfen habe. Von daher war das für mich immer das Highlight der Ältestenklausur. Jetzt kommen wir an. Sitzen dann da, also es ging gleich mit dem Abendessen los und dann sitzen wir da und Silas war nicht mit zum Abendessen gekommen und dann meinten Steven und Joe, ja, wir müssen euch auf diesen Abend vorbereiten. Also heute Abend leitet den Silas und der hat eine Fußwaschung auf dem Herzen. Ich hasse Fußwaschung. Also jetzt war der Moment der Schockstarre gekommen und ich dachte, das ist jetzt nicht wahr, ja. Oh, also spätestens da ging meine Laune in den Keller. Ich kann euch das gar nicht sagen, wie sehr die in den Keller ging. Ja, ich habe mir nichts anmerken lassen, außer dass ich gesagt habe, da mache ich nicht mit. Und das werde ich Silas auch so sagen. Der kann mit euch die Füße waschen, so viel er will. Ich mache das nicht mit. So, dann kamen wir rüber. Silas schon schön vorbereitet, saß da mit seiner Gitarre. Ja. Und ich dachte mir, gut, ich lasse das alles ganz schnell über die anderen ergehen. Ich schaue mir das an und danach beten wir bestimmt füreinander. So. Dann hat Silas Lobpreis gemacht. Sein erster Eindruck war, wir sollten voreinander Buße tun. Über alles das, was uns der Heilige Geist zeigt, worüber wir Buße tun sollen. Was? Augenblick mal, in welche Richtung läuft dieser Abend? So, ich merkte innerlich, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich klammere mich an das, was wir immer so gemacht haben und bin jetzt einfach total enttäuscht und bockig und lasse den Abend so an mir vorbeiziehen. Oder schweren Herzens sage ich, okay, Jesus, du hast offensichtlich heute etwas anderes vor. Ich versuche mich darauf einzulassen. Ich habe mich schweren Herzens für das Zweite entschieden. Also habe ich Buße getan mit all den anderen zusammen. Und ich merkte, es passiert was in mir. Ich konnte mich nicht mehr so verschließen, ja. Und dann hat sie das noch ein paar Worte zur Fußwaschung gesagt und hat dann auch ganz nett gesagt, es wird hier keiner gezwungen. Und ich wusste aber, mittlerweile wusste ich, ich soll mitmachen. Oh Leute, es war wirklich schwierig, ja. Also ich musste mich wirklich innerlich drauf einlassen. Aber was ich gemerkt habe ist, wenn Jesus unsere Erwartung komplett umwirft, dann hat das einen Sinn und dann passiert etwas in uns. Und es ist offensichtlich ganz viel in mir passiert, sonst würde ich jetzt hier nicht stehen und über die Fußwaschung predigen. Ja, es war tatsächlich ein Abend, der bei mir total viel ausgelöst hat. Und ich glaube auch zwischen uns als Ältesten total viel ausgelöst hat. Wir haben jedes Mal wieder diese Möglichkeit. Machen wir total dicht, wenn Jesus so kommt und unsere Erwartungen einfach nicht so erfüllt, wie wir das haben? Sagen wir dann, Jesus, nee, dann keinen Schritt weiter. Also das kann ja wohl nicht sein, dass du das jetzt auf diesem Weg mit mir machen möchtest. Oder öffnen wir unser Herz und sagen, Jesus, ich kann ja sowieso nicht anders als dir vertrauen. Und wenn du diesen für mich seltsam anmutenden Weg gehen willst, dann scheint das sinnvoll zu sein. Und dann möchte ich dem folgen, ob es mir jetzt leicht oder schwer fällt. Was war eigentlich der ursprüngliche Brauch? Das war nämlich ganz gängig, dass die Füße gewaschen wurden. Es war so, da man mit Sandalen rumlief und die Wege sehr staubig waren, hatte man eben dreckige Füße. Und damals saß man ja nicht zu Tisch, zumindest recht häufig nicht, sondern man lag zu Tisch. Und dann ist es schon eklig, wenn man die staubigen Füße des Nachbarn in der Nase hat. Dann vergeht einem schon mal der Hunger. Deswegen war es eben ganz üblich, man kam rein als Gast und man bekam die Füße gewaschen. Allerdings von einem Sklaven. Das war nämlich eine absolut niedere Arbeit und die überließ man deshalb denjenigen, den man sich ja innerlich überlegen fühlte. Dann war das auch gar nicht schlimm. Man hatte sogar so ein Gefühl von ein Anrecht darauf zu haben. Ja, also ich meine, der ist ein Sklave. Der muss eben meine Füße waschen. Und so wusch man sie sich nicht selbst, sondern man ließ sie sich von Menschen waschen, von denen man meinte, man hat das Anrecht darauf. Ja, jetzt kam Jesus. Und er kehrte den Brauch so vollkommen um, indem nämlich er selbst als der eindeutig Überlegene in dieser Runde seinen Jüngern die Füße wusch und trocknete. Und die Jünger wussten in diesem Moment sehr genau, dass Jesus eigentlich die eindeutig erhabenere Stellung hatte. Sie wussten mindestens, dass er der angekündigte kommende König sein sollte. Und ich denke, viele von ihnen wussten zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich sicher schon in ihrem Herzen, dass er der Sohn Gottes ist. Das ging ihnen durch den Kopf, als dieser Jesus sich niederkniete und diese niedere Arbeit tat, die sonst Sklaven taten. Mich hat das echt zum Nachdenken gebracht. Ja, also mir gingen ganz viele Sachen durch den Kopf, als wir uns gegenseitig die Füße gewaschen haben. Und ich habe gemerkt, wie schnell entwickeln wir eigentlich im Laufe unseres Christseins so eine Haltung, ein vermeintliches Anrecht auf Dinge zu haben. So wie die Jünger ganz klar ein Anrecht darauf zu haben schienen, dass andere Menschen ihnen die Füße waschen. Und dieses vermeintliche Anrecht, das haben wir sowohl gegenüber anderen Menschen, als auch manchmal gegenüber Gott. Ich gehe mal auf den Menschen ein. Manchmal empfinde ich unter uns, und da nehme ich mich voll mit hinein, so eine gewisse Überheblichkeit gegenüber Menschen, die nicht mit Gott leben. Das ist so ein bisschen dieses Gefühlte, wir leben eine gelebte Exklusivität. Ja, die anderen haben es leider noch nicht geschnallt. Das würden wir nie so sagen, aber es kommt manchmal in unserer Haltung mit durch. Oder auch Überheblichkeit gegenüber Menschen, die vielleicht gerade erst mit Gott begonnen haben. Und wir meinen, wir dürfen sie so schnell kritisieren oder beurteilen. Mensch, das kriegt der ja noch gar nicht hin. Also der lebt ja noch gar nicht so, wie Gott das sich eigentlich vorstellt. Und wir meinen so oft, über dem zu stehen, wo andere auf dem Weg sind mit Gott. Kennt ihr so dieses, wir hören eine Predigt und ich denke die ganze Zeit darüber nach, hoffentlich hört der mal jetzt wirklich gut zu. Ja, also die Predigt ist wirklich sinnvoll, dass er mal richtig zuhört. Und wir sind so oft damit beschäftigt, uns in dieser Überlegenheit zurückzulehnen. Mensch, es gibt ja auch Leute, die haben es noch viel dringender nötig. Ich lebe ja eigentlich schon ganz gut mit Jesus, ne? Und ich glaube, dass das eine Form von Überheblichkeit ist, die uns nicht gut tut und unserem Glaubensleben nicht gut tut. Und genauso haben wir ganz oft so ein vermeintliches Anrecht im Laufe unseres Christseins entwickelt gegenüber Gott. Warum gibt mir Gott nicht? Warum handelt Gott jetzt nicht so und so? Er müsste doch eigentlich das und das. Wir wissen ganz genau Bescheid über alle seine Verheißungen, auf die wir ein Anrecht haben. Aber wir wissen nicht immer so genau, welche Prinzipien mit diesen Verheißungen verbunden sind. Und die setzen bei uns an. Im Lobpreis singen wir oft von Hingabe. Ich nehme mal einen Text raus. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Jetzt kommt's. Das, was ich mir erträume, was meine Rechte wären. Ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Ist uns bewusst, was wir da singen? Das ist eigentlich die Haltung, um die es geht. Ich gebe alle meine Rechte auf. Alles, wo ich meine, ich habe Rechte gegenüber anderen Menschen, ich habe Rechte gegenüber Gott. Ich lege das hin. All meine Träume, meine Wünsche, meine Rechte. Und ich gebe das auf für Jesus, für den, der vor mir kniet. Ich glaube, dass das so notwendig war, dass Jesus an diesem Abend diesen Brauch genommen hat und ihn vollständig umgedreht hat, um sich einen Weg zu bahnen für ein tiefes Verständnis dieser Handlung und dessen, was dahinter steckt. Und die Folge der Fußwaschung war ganz automatisch, dass die Jünger, während Jesus davor ihn kniete und ihnen die Füße wusch, sich von sich selbst abwenden mussten. Die waren total fixiert auf das, was Jesus tat. Ja, also da saß bestimmt keiner mehr und dachte, endlich wäscht Jesus mir mal die Füße. Sondern da war eine ganz andere Haltung, die Raum gewann gegenüber dem, was Jesus für sie tut. Jesus weiß, was es heißt zu dienen. Wisst ihr, da ist ein Vers in diesem ganzen Text. Also während mir die Füße gewaschen wurden und auch während ich dann dem Nächsten die Füße gewaschen habe, ist dieser Vers so richtig in mein Herz gepurzelt und der hat mich so berührt. Ich bete, dass ich das auch nur ein mini bisschen von dem rüberbringen kann, was in meinem Herzen damit geschehen ist. Johannes 13, Vers 3. Jesus steht im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe von dem Abendessen auf. Und dann kommt die Fußwaschung. Das, was mich so zutiefst berührt hat, ist, er tut das in dem vollen Bewusstsein dessen, wer er ist und welche Macht er hat. Jesus war vollständig bewusst, dass seine ganze Identität Sohn Gottes ist und dass er Vollmacht und Autorität verliehen bekommen hat von seinem Vater, dass er der König der Könige ist. Und in diesem vollen Bewusstsein kniet er sich mit voller Absicht vor seinen Jüngern hin. Das hat mich wirklich, wirklich berührt. Zu wissen, wer man ist. Und im Bewusstsein, da steht das Wort Wissen, das griechische Wort Wissen. Und das meint in innerster Überzeugung, ja, ein Wissen, das wirklich eine innerste Überzeugung ist. Jesus war sich vollkommen bewusst, wer er ist, der sich da vor den Jüngern hinkniet. Und das ist eine Lebenshaltung, die wir durch sein ganzes Leben hindurch sehen. Und deswegen finde ich, passt dieser Text perfekt in den Advent. Denn Advent ist dafür da, dass wir zur Ruhe kommen und uns bewusst machen, wer ist eigentlich dieser Gott, mit dem wir leben? Wer ist eigentlich dieser Jesus, der unser Leben bestimmt? Und tatsächlich hat er schon alleine durch die Tatsache, dass er Mensch wurde, das, was wir Weihnachten feiern, diese Lebenshaltung deutlich gemacht. Philipper 2, Vers 6 bis 8, ganz tolle Verse. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ist dir bewusst, wie oft Jesus sich selbst erniedrigt hat, um dir zu dienen? Hier steckt einmal ganz klar die Fußwaschung mit drin, wenn hier steht, dass er sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener stellte. Aber hier steht auch Weihnachten mit drin, wenn hier steht, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ist dir bewusst, dass das eine bewusste Entscheidung Jesu war, alle seine Vorrechte und Anrechte, die er im Himmel bereits vor seiner Geburt als Mensch hatte, aufzugeben, um als kleines Kind in armen Verhältnissen auf diese Erde zu kommen? Das war bereits der erste Akt, wo Jesus sich vor dir hingekniet hat, in all seiner Macht, im vollen Bewusstsein seiner Größe. Und wusstest du, dass auch das Kreuz nichts anderes war? Jesus ging wie ein Verbrecher ans Kreuz, steht hier, und machte als Unschuldiger bewusst den Mund nicht auf. Er wusste auch da um seine Stellung, um seine Vollmacht, er hätte sofort das Ganze beenden können. Und er wusste um seine absolute Unschuld, dass alles, was ihm da vorgeworfen wurde, dass das falsche Anklage ist. Und trotzdem hat er bewusst den Mund nicht aufgemacht. Selbst bis in den Tod war Jesus bereit, als heiliger, vollkommener Gott alles für mich zu tun und für mich zu sterben, obwohl er eigentlich doch alle Anbetung verdienen würde. Ist das ein Hammer? Mich bewegt das so tief. Jesus ertrug Spott, Schmerz, Verachtung und Demütigung. Und das alles für mich. Er hat all seinen Anrechten, die er ja nur wirklich als Gott hat, hat er bewusst negiert. Denn sonst wäre unsere Rettung nicht möglich gewesen. Was macht das mit dir? Ich halte mal kurz inne. Mach dir mal bewusst, dass dieser Jesus, den wir hier in Philippa sehen, den wir in der Fußwaschung sehen, dass der gerade vor dir kniet, um dir die Füße zu waschen. Mach mal kurz die Augen zu und mach dir deutlich, wer da vor dir kniet. Wisst ihr, bei mir löst das aus, dass ich neu verstehe, was es Jesus gekostet hat, mir zu dienen. Und das statt einfach über mich zu herrschen. Das wäre seine andere Möglichkeit gewesen. Das löst eine so tiefe Dankbarkeit in mir aus und so eine Ehrfurcht. Und das hat mich so erfasst an diesem Freitagabend, als wir diese Fußwaschung hatten. Ich habe so eine tiefe Dankbarkeit für das empfunden, ganz neu, was ich schon seit Jahrzehnten kenne. Und das ist so ein Problem. Wir gewöhnen uns so daran, was Jesus für uns getan hat. Wir brauchen diese Momente, wo er uns neu diese tiefe Offenbarung dessen schenkt, was das eigentlich bedeutet. Und es löst in mir auch den Wunsch aus, mein Äußerstes für sein Höchstes zu geben, so wie wir das in letzter Zeit oft gesungen haben. Denn er hat es genauso gemacht. Er hat sein Äußerstes für mich gegeben. Ich möchte mit euch nicht nur Jesus angucken, sondern auch einmal Petrus. Der ist so sympathisch, oder? Also, ich finde das so süß, wie er hier reagiert. Ja, ich nehme das nochmal. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte sich dieser vehement. Herr, alles was recht ist, aber du willst meine Füße waschen? Jesus versuchte ihn zu beruhigen. Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber es wird dir später einleuchten. Doch Petrus beharrte, kommt ja nicht in Frage. Du sollst mir niemals meine Füße waschen. Wie reagiert Petrus? Mit Ablehnung, mit Nein, auf keinen Fall, das nehme ich nicht. Und als Jesus ihm dann langsam die Augen dafür öffnet, wie wichtig ihm das ist, da kommt der absolute Überschwang. Na, dann dusch mich richtig, Jesus. Ich finde das so sympathisch, wie Petrus ist. So voll emotional auf alles reagierend. Und er spiegelt uns in vielen wieder. Warum ist da zunächst diese tiefe Ablehnung bei ihm? So dieses, ich möchte das nicht, Jesus. Sicherlich einmal aufgrund dessen, was ich eben gesagt habe. Dieser absurde Rollentausch, ja, muss ihn zutiefst getroffen haben. Also es fiel mir schon ehrlich gesagt mit einem normalen Menschen, nämlich mit Burki, der mir die Füße waschen musste, schwer das zuzulassen. Es ist einfach seltsam, wir sind das nicht gewöhnt, einander so zu dienen. Und das ist, man weiß um diese, also Füße waschen, ja? Was Blöderes kann man sich nicht vorstellen. Und das von jemand anderem machen zu lassen, der mir gleichgestellt ist, ist schon schwierig. Wie viel herausfordernder muss es gewesen sein für einen Petrus, zu wissen, da kniet der Sohn Gottes vor mir und der will mir die Füße waschen. Zusätzlich glaube ich aber auch, dass es nicht nur dieser Rollentausch war, der ihn so hat zurückschrecken lassen, sondern ich denke, dass ihm in diesem Moment ganz bewusst wurde, wie dreckig und staubig seine Füße sind, ja? Vielleicht auch ungepflegt, rissig, Hornhaut, keine Ahnung. Auf jeden Fall alles, nur nicht schön. Und ich sehe ihn so richtig, wie er so diesen Drang hat, seine Füße vor Jesus zu verstecken. So, oh nein, schau die nicht an, Jesus. Die sind echt gerade eklig. Und ich finde es interessant, wie Jesus dann auf ihn reagiert. Hier steht an der Stelle, wurde Jesus sehr ernst im Umgang mit Petrus. Und wenn Jesus sehr ernst wird, dann muss ihm etwas sehr wichtig sein. In Vers 8 steht nämlich, wenn ich dich nicht wasche, Petrus, so hast du kein Teil, keine Gemeinschaft mit mir. Petrus konnte das alles noch gar nicht so richtig verstehen, was da so an Symbolik hintersteht, warum er nicht ganz gewaschen werden musste, sondern seine Füße. Aber wir wissen darum. Hier geht es nicht um die grundsätzliche Erlösung von unseren Sünden. Das wäre so dieses Ganzkörperbad. Und Jesus macht hier deutlich, Petrus, das habt ihr gar nicht nötig. Und das haben auch wir nicht nötig. Wenn du dein Leben einmal Jesus gegeben hast, dann haben wir so diese absolute Reinigung bekommen, diese Freiheit von unseren Sünden, weil Jesus uns durch sein Blut komplett reingewaschen hat. Aber dann gibt es da diesen Alltagsdreck. Die Sünde, die sich so in unseren Alltag und in unsere ganz normalen Beziehungen mit hineinschleicht. Und dieser Alltagsdreck beschmutzt uns. Und Jesus äußert hier ganz deutlich, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil, keine Gemeinschaft mit mir. Ist uns bewusst, dass diese Alltagssünde, die vermeintlich recht klein ist, dass die unsere Gemeinschaft mit Jesus zumindest, also äußerst stark stört? Was ist unsere Haltung gegenüber dieser Sünde? Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen angewöhnt zu sagen, naja, Jesus hat mich ja bereits von aller Schuld befreit, da fallen so Kleinigkeiten ja Gott sei Dank nicht mehr so ins Gewicht. Ich bin ja auf jeden Fall erlöst. Vielleicht sagt ihr es nicht ganz so offensiv. Also so offensiv würde ich es wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht formulieren. Aber ich sehe so Tendenzen bei mir, dass ich zum Beispiel sage, naja, das ein oder andere Laster hat ja jeder von uns, ne? Oder, na, im Vergleich zu dem, was der tut, ja, da bin ich ja echt recht harmlos. Gott sei Dank habe ich nur so kleine Sünden. Oder, ich bin halt so, ich krieg's nicht hin, ich kann das nicht ändern. Wie oft gehen wir mit diesen vermeintlich kleinen Sünden in unserem Leben in der Weise um, dass wir sie entweder schönreden, ja, also, na ja, also ganz so schlimm ist das ja nicht, also, ne? Oder kleinreden oder auch rechtfertigen vor Gott. Na, mir geht's jetzt halt gerade dreckig. Da, weißt du, Jesus, da kann ich auch einfach nicht alles hinkriegen. Oder wir stellen sie in Relation zu anderen. Oder wir akzeptieren sie als Teil von uns. Oder wir ignorieren sie einfach. Sünde belastet unsere Beziehung zu Jesus kolossal. Ich rede hier nicht von der Errettung. Wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, dann sind wir errettet. Aber wenn wir uns nicht um das kümmern, was täglich in unserem Leben Raum gewinnt, dann zerstört das unsere Beziehung zu Jesus und dann wird es schwer sein, mit ihm in inniger Beziehung zu leben. Ich bitte dich nochmal ganz kurz die Augen zuzumachen. Nimm dir nochmal kurz einen Moment Zeit und realisiere, dass Jesus gerade als gerechter und heiliger Gott vor dir kniet. Der Jesus, den wir uns eben angeguckt haben. Und dir mit großem Ernst sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil und keine Gemeinschaft mit mir. Lasst uns doch bitte einen Lebensstil leben, wo wir Sünde nicht bejahen in unserem Leben, sondern wo uns wichtig ist, dass wir zu Jesus kommen und dass wir uns verändern lassen von ihm. Und das Geniale ist, und darüber hat Silas gepredigt, dass wir das gar nicht alleine tun müssen. Das würden wir auch gar nicht schaffen. Aber es gehört zuallererst dazu, dass wir frei sein wollen von Sünde. Und dann kann Jesus uns durch seinen Heiligen Geist helfen. Jetzt habe ich ganz viel über diese Situation gesagt. Jesus, der niederkniet, Petrus, der reagiert. Ich möchte mit euch noch am Schluss angucken, was gibt uns Jesus für ein Beispiel hier? Er äußert in Vers 15 etwas, das die Fußwaschung für uns heute zu einem hochaktuellen Thema macht. Er sagt nämlich, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Heißt das jetzt, dass wir uns regelmäßig gegenseitig die Füße waschen sollen? Also wenn hier steht, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe? Gott sei Dank, nein. Also zu eurer und zu meiner Erleichterung, nein, wir müssen uns nicht regelmäßig gegenseitig die Füße waschen. Das dürfen wir ganz alleine tun. Stattdessen steht ein Prinzip hinter Jesu Handlung. Und in der damaligen Kultur wurde das hier konkret verstanden, weil es ein Brauch aus dieser Zeit war und aus diesem Kulturkreis herausgegriffen. Unserer Zeit und unserer Kultur ist die Fußwaschung absolut fremd, weil es sich in unserem Alltag einfach nicht mehr ergibt, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen müssen. Was steht also als Oberthema über diesen konkreten Akt der Fußwaschung? Welche Haltung will Jesus uns als Beispiel lehren, dass wir sie übernehmen? Ich glaube, es geht hier wirklich um ein völliges Umdenken. Also genauso radikal wie Jesu diese Tradition völlig umgekehrt hat, möchte er, dass wir in unserem Denken völlig umkehren. Nämlich weg von dem Denken, ich selbst habe in meiner Rolle, meiner Position, meiner Identität bestimmte Anrechte. In unserer Gesellschaft ist das Denken, das uns treibt. Mal mehr, mal weniger. Wir sollen aber hin zu dem Denken kommen, wie kann ich heute den Menschen um mich herum konkret dienen? Selbst wenn sie es aus meiner Sicht vielleicht gar nicht verdient haben. Das kostet in jedem Fall, wenn wir diese Haltung haben, in jedem Fall Zeit, manchmal Geld, Mühe, Kreativität, auch Sensibilität gegenüber Gott, der uns einfach auch Hinweise geben will, wo wir anderen dienen können. Kraft und manchmal auch viele, viele Nerven. Und in manchen Fällen, bin ich ganz ehrlich, kostet uns diese Haltung sogar eine echte Überwindung. Nämlich dann, wenn Gott uns aufs Herz legt, gerade denen zu dienen, von denen wir eigentlich das Empfinden haben, dass sie uns dienen müssten. Und da bin ich ganz ehrlich, gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich richtig einen inneren Schweinehund überwinden musste, weil Gott mir gesagt hat, ich möchte, dass du dieser Person dienst. Und ich stand da und dachte, ausgerechnet dieser Person, Jesus, wo ich dir schon seit Jahren in den Ohren liege, was die mir so antut und was ich eigentlich erwarte, was da mal endlich passiert. Puh, das kann ganz schön Überwindung sein. Aber das Geniale ist, dass Jesus uns einen so enormen Segen verheißt auf diese Haltung. Vers 15 steht am Ende, wenn euch das klar ist und ihr entsprechend handelt, wird euer ganzes Leben gesegnet sein. Was für ein Versprechen. Ich möchte mal ganz konkret werden. Wir werden gleich im Lobpreis konkret für uns persönlich. Jetzt möchte ich mal konkret werden für uns als Gemeinde. Joe hat das letzten Sonntag, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wir nächstes Jahr unser 40-jähriges Jubiläum haben. Und wir hatten als Älteste gemeinsam auch mit Michael Winkler so eine Gebetszeit und in der kam einfach dieser Impuls, wir wollen der Stadt dienen in diesem Jahr. Und zwar nach dem Motto, was ich habe, gebe ich dir. Und wir möchten gerne 40 Aktionen haben, wo wir als Gemeinde mit dem, was wir haben, der Stadt dienen. Es geht hier also nicht darum, dass wir uns jetzt verzweifelt bemühen, Dinge in der Stadt irgendwie zu initiieren, die uns gar nicht geschenkt sind oder gar nicht gegeben sind als Fähigkeiten, als Möglichkeiten, ja? Dann wird's echt schwierig, wenn wir versuchen, 40 Aktionen aus dem Boden zu stampfen, die spektakulär sind, aber die mit uns und unserer Identität gar nichts zu tun haben, ist das Ganze schrecklich. Aber ganz anders ist es, wenn wir das weitergeben, was Gott uns ohnehin geschenkt hat als Gemeinde. Und ihr glaubt gar nicht, was hier alles Geniales in dieser Gemeinde an Talenten, an Fähigkeiten schlummert. Und die wollen wir nutzen. Also alles das, was Gott uns gegeben hat, wollen wir hineintragen und der Stadt dienen. Ich gebe euch einfach mal 3 Beispiele, was das sein könnte. Und wir wollen euch wirklich herausfordern mit diesem Motto, was ich habe, gebe ich dir, jetzt schon mal zu beginnen, zu überlegen, was kann mein Part sein oder was fällt mir ein? Ja, ihr könnt euch auch bitte Sachen ausdenken, wo ihr vielleicht nicht die Fähigkeiten so habt, aber wisst von anderen Personen. Aber genauso will ich euch herausfordern, zu überlegen, wo kann ich selbst sein? Ja, also nicht, oh Mensch, also ich finde, die könnte das, der könnte mal das machen und ich guck mal zu. Sondern wir wollen uns alle daran finden. Ein Beispiel. Joe kam auf die Idee, zusammen mit Elke hier aus der Gemeinde, die super fotografieren kann, dass man geniale, wirklich professionelle Fotos von schönen Ecken Braunschweigs macht, dass man daraus einen richtig ansprechenden Fotokalender macht und dann auf jede Seite einen richtig kraftvollen, ermutigenden Bibelvers und dass man diese Kalender verschenkt an wichtige Leute hier, Bürgermeister, was weiß ich, was einem da einfällt, an wem man diese Kalender verschenken kann. Oder es gibt mehrere, die am Anfang des Jahres gesagt haben, ihnen liegen die Obdachlosen auf dem Herzen und bisher gab es noch keine Möglichkeit, das zu greifen. Aber eine Aktion könnte sein, dass wir Pakete packen und die an Obdachlose verteilen. Und zwar vor allen Dingen die, die das auf dem Herzen haben. Aber ich denke, bei so einer Aktion kann jeder mitmachen. Da braucht es nicht besondere Fähigkeiten für. Oder ihr kennt ja so diesen Markt der Hoffnung, den wir schon mehrere Male in der Stadt hatten, ja, wo wir zum Beispiel Fahrradreparatur angeboten haben und Bastelwerkstatt und Kinderschminken und Kuchen backen und was weiß ich. Und das jetzt mal nur für unseren Stadtteil denken, also nicht groß mit der Allianz, sondern wir als Gemeinde. Ein Markt der Hoffnung hier im Stadtteil und den Menschen dort dienen. Das heißt, alles das, was uns ganz praktisch gegeben ist, es weiterzugeben. Und man kann das ins Unendliche spinnen, ja? Hier sind Künstler, die geniale Bilder malen. Warum nicht diese Bilder in Arztpraxen aufhängen? Oder was weiß ich? Seid kreativ. Lasst euch von Gott inspirieren. Was kann dein Part sein und was kann unser gemeinsamer Part sein, um dieser Stadt zu dienen? Jetzt brauche ich mal meine fleißigen Mitarbeiter, denn ich komme hier zum Abschluss und die bereiten tatsächlich jetzt was vor. Ich meine, ihr habt es ja jetzt schon geahnt, ne? Es geht jetzt um deine ganz persönliche Herausforderung. Aber ich bleibe nochmal bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das meine ich zu 100%. Hier gibt es keinen Gruppendruck, ja? Keiner von euch muss sich heute die Füße waschen lassen. Aber ich möchte dich trotzdem herausfordern. Hier ist ein ganz spannender Vers drin, Johannes 13, Vers 7. Da sagt nämlich Jesus zu Petrus in dieser Situation, was ich tue, weißt du jetzt noch nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Und hier stecken diese 2 Wörter drin. Einmal das Wort Wissen, was im Griechischen, wie ich ja eben schon gesagt hatte, heißt in vollem Bewusstsein, in innerer Überzeugung. Und Jesus sagt, diese innere Überzeugung, was ich hier mache, die hast du noch nicht, Petrus. Und dann sagt er, du wirst es aber nachher verstehen. Und das griechische Wort, was hier für verstehen steht, ist ähnlich wie Wissen, ist aber ein Wissen, das durch konkrete Erfahrung begriffen wird. Und dann wird es zu einer Überzeugung. Und genauso habe ich es erlebt. Fußwaschung war für mich absolut abstrakt und blöd. Ja, und ich habe mir immer gesagt, nein, es passt nicht in unseren Kulturkreis. Lasst uns doch bitte Sachen finden, die passen. Ja, finde ich auch immer noch. Trotzdem habe ich mich darauf eingelassen und gemerkt, in der Erfahrung dessen hat Gott plötzlich in mir ganz viel tiefes Wissen, tiefe Erkenntnis freigesetzt. Und ich möchte dich zumindest ermutigen, nicht gleich dich zu machen, sondern Jesus zu fragen, Jesus, ist das heute für mich dran? Meistens reicht es nämlich nicht, einfach Erkenntnisse wissenstechnisch aus einer Predigt mit nach Hause zu nehmen, sondern man braucht manchmal das eigene Erleben. Wir werden das gleich so machen. Es wird Lobpreis sein und wie ihr seht, haben wir ganz normal unsere Abendmahlstationen da. Das heißt, wenn für dich sofort klar ist, nein, ich lasse mich da heute nicht drauf ein, dann entspann dich einfach. Genieß den Lobpreis, nutz die Abendmahlstationen. Die sind dazu da, dass wir uns bewusst machen, was Jesus für uns getan hat und das wirklich im Dank annehmen. Wenn du aber in deinem Herzen spürst, es haben dich bestimmte Dinge angesprochen, möchte ich dir einfach die Möglichkeit geben. Es wird gleich hier am Kreuz eine Station sein, da steht schon ein Stuhl. Da kommt gleich eine Wanne mit warmem Wasser hin. Und wir haben auch ganz viele Handtücher. Und an dieser Station werde ich knien und werde euch die Füße waschen. Jedem, der möchte. Und wenn ich bis heute Nachmittag wasche. Nee, ganz so lange geht's nicht, ich habe noch einen Termin. Aber ich wasche euch gerne die Füße. Und zwar möchte ich dich dahin einladen, wenn du dir neu bewusst machen willst, was Jesus für dich getan hat. Deswegen steht die auch am Kreuz, die Station. Ja? Und dann guck gar nicht auf mich, sondern mach da die Augen zu und lass dir von mir dienen, um dir nochmal neu zeigen zu lassen, wer ist da eigentlich derjenige, der eigentlich vor mir kniet und der mir eigentlich da dient. Lass dein Herz da berühren. Genauso lade ich dich zu mir ein, wenn du Probleme damit hast, dir von anderen dienen zu lassen. Wenn du so ein Typ bist, der während der Predigt schon gemerkt hat, ich mache so mein eigenes Ding gerne. Also ich gehe gerne selbst mit meinen Sünden um und äußere die auch ja nicht vor anderen. Wenn ich Probleme habe, dann versuche ich das selbst mit Gott zu lösen. Wenn du so ein Typ bist, möchte ich dich ermutigen, so ist das nicht gedacht. Jesus will, dass wir einander dienen. Und dann komm zu mir und nutz das als symbolische Handlung, um Jesus und auch uns hier zu zeigen, ich brauche Hilfe und ich möchte dir in Anspruch nehmen. Und dann wird es noch eine andere Station geben, die wird gleich hier aufgebaut werden. Und da sitzt keiner. Da muss dann gleich noch ein Stuhl hin. Genau, da kommt schon eine Riesenwanne. Da könnt ihr dann drin baden. An dieser Station seid ihr genauso wie bei dem Abendmahl euch selbst überlassen. Ganz oft geht ihr gemeinsam zum Abendmahl und dient einander auch da. Wenn ihr auf dem Herzen habt, ich möchte mit der und der Person die Fußwaschung durchführen. Erst kriege ich die Füße gewaschen, dann der andere. Dann geht auf diese Person zu. Aber bitte, Leute, hier wird keiner gezwungen. Ja, also wenn ihr auf jemanden zugeht und der sagt, nee, sorry, es tut mir echt leid, ich würde das ja wirklich mit dir machen, aber ich schaffe das nicht, dann ist das okay. Aber wenn ihr das Empfinden habt, beiderseitiges Einverständnis ist da, dann nutzt doch die Möglichkeit und wascht euch da gegenseitig die Füße. Ich bitte schon mal das Lobpreisteam nach vorne. Und ich bete einfach nochmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder in Staunen darüber bringen möchtest, was du für uns getan hast. Und es lässt sich gar nicht mit unserem Verstand begreifen. Das geht so weit über das hinaus, was unser Verstand begreifen könnte. Und deswegen brauchen wir es so, dass du es uns immer wieder im Herzen aufschließt, Jesus. Und ich bete jetzt dafür, dass du im Lobpreis mit deinem Heiligen Geist durch die Reihen gehst und wirklich Herzen aufschließt. Sei es beim Abendmahl, sei es beim Füßewaschen oder auch einfach nur beim Singen und Hören der Lieder. Jesus, ich bete, dass du das jetzt für jeden von uns zu einem heiligen Moment machst, wo uns bewusst ist, wer vor uns kniet. Und genauso bete ich, dass wir ein dienendes Herz bekommen, Jesus, dass wir von dir lernen, so wie du sagst, dass das ein Beispiel für uns sein soll. Wir wollen das ergreifen. Wir wollen das für uns persönlich ergreifen, Jesus, dass wir einander dienen, dass wir keine Masken voreinander haben, sondern dass wir ergreifen, was es heißt, ein Leib zu sein und eine Einheit sein zu dürfen. Aber wir wollen das auch als Gemeinde ergreifen. Und ich bete, dass da wirklich, dass du etwas so in uns initiierst, was uns wirklich mit Motivation und echter Leidenschaft ins nächste Jahr gehen lässt, Jesus. Danke, dass du hier bist und dass du jetzt wirkst. Amen.